Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers. Ich bin nicht alleine, der Lukas ist noch mit dabei.
Guten Tag.
Und wir besprechen heute den Film Fountain of Youth.
Wie?
Fountain of Youth? Fountain of Youth.
Nee, nicht Fontaine. Also das spricht man sicher nicht Fontaine aus.
Wieso nicht?
Weil das Englisch ist.
Was dann? Das andere ist ja Fontäne. Also halt, oder halt, also ich ist ja Quelle.
Also erstmal ist es der Brunnen. Fountain.
Fountain.
Fountain. Ja. Fountain.
Aber schreibt man es nicht gleich?
Nee. Wie? Fontaine. Fontaine ist es auf jeden Fall nicht.
Okay, dann halt Fountain of Youth ist doch wasch.
Nee, ist nicht wasch. Nein.
Ich habe auf jeden Fall den richtigen Film gefunden. Passt.
Okay.
Genau. Wollen wir mit dem Spiel starten?
Ja, können wir sehr gerne machen.
Sehr gut.
Okay. Gut, es steht 7-5 für mich.
Ja.
Und wir sind bei Frage 110 angelangt. Also, auf geht's. In 7 bzw. 7 wird jede der Todsünden durch einen Mord verkörpert. Der Protagonist David Mills soll dabei die letzte verbleibende Todsünde darstellen. Welche ist das? Kennst du den Film?
Ja.
Hast du ihn gesehen?
Nein, aber ich habe eine Besprechung dazu gehört. Vor Jahren.
Das ist erst so.
Oder Jahren schlecht. Vielleicht. Vor letztes Jahr ungefähr. Die Monstermythen Vollidioten haben darüber eine Folge gemacht.
Okay. Was hast du aufgeschrieben?
Zorn.
Ja. Hab ich auch. Gut, Frage Nummer. Also es war Zorn, war richtig. Frage 111. Starten wir klassisch mit Star Wars in das Science-Fiction-Genre. Wer hat die Falle als erstes erkannt? Oh, das wird wieder ein Stechen. Aber jetzt kommt Science Fiction. Und selbst weiß. Oh, ja, yeah, ja, oh Mann.
Aber ich find's schön. Mal was Normales. Wo ich mich nicht anstrengen muss.
Also, wer hat die Falle als erster erkannt?
Ah! Falsch. Stopp! Du musst doch erstmal sagen, was du hast!
Admiral Akbar.
Admiral Akbar, okay, ja, okay, gut.
Deswegen habe ich so. Deswegen richtig.
Ja, ich dachte. Es wäre gut, wenn wir erstmal sagen, was unsere Lösung ist.
See you, Bibel. Schätzfrage, oh, okay. In welchem Jahr wurde der erste Band von Herr der Ringe im englischen Original veröffentlicht? Was machst du da eigentlich die ganze Zeit?
OBS hat nicht bei dem gestartet, aber wir haben es ja da, deswegen habe ich jetzt, hat es jetzt gedauert, aber jetzt habe ich die andere Aufnahme abgebrochen und jetzt da. Und Herr der Ringe, Ausgabe.
Also in welchem Jahr wurde der erste Band von Herr der Ringe im englischen Original veröffentlicht? Eine 2-0 steht auf jeden Fall davor, oder?
Nee, 1800 steht davor.
Okay. Hast du was?
Ja.
Ich habe 1960.
Ich habe 1953. Schade, ich dachte, du fällst auf den Ersten Weltkrieg rein.
Er war im Ersten Weltkrieg.
Nein, im Zweiten. Das ist jetzt 60, oder?
Er diente als Offizier für Fernmeldewesen in der Schlacht an der Somme und erlebte dort die Schrecken des Krieges aus erster Hand.
Und wann war die Schlacht von Somme?
Weiß ich nicht. Das ist der Zweite Weltkrieg?
Also, der war recht jung, wo er das geschrieben hat. Und der Lewis und er haben darüber debattiert, wie schlimm der Zweite Weltkrieg ist.
Ja, 1916 ist...
Ah, okay, dann doch erster. Ja. Aber ich dachte, er wäre auch im Zweiten gewesen.
Kann sein, weil er wurde noch 1892 geboren. Ich weiß ganz genau, das ist aus dem...
Das hat es aber ganz schön lang gebraucht, bis er den... Ich dachte, er hätte ihn viel früher veröffentlicht.
Nee.
Ich hätte jetzt gedacht, so mit 30 vielleicht. Naja, okay, aber ich glaube, es ist trotzdem recht nah.
Was haben die denn jetzt? Warte mal.
Die haben 57, 31, 52 und ich kann es nicht lesen, weil das ist
40? YouTube. Nee, ich sehe es nicht. Egal.
YouTube, geh weg.
Ja, ich sag mal so, 40. Während dem Krieg ist unrealistisch, weil da hatte man keine Zeit dafür.
Ey, für eine Frage, ey, wie kann man so lange graben?
Es ist jetzt nicht ernst. Ah, gut. Sehr gut.
Alter, kriege ich ja auch noch. Und dann? Okay. Gesucht ist der Film mit dem, also das war 1953, die Antwort. Genau. Gesucht ist der Film mit dem folgenden beschriebenen Plakat. Eine Raumstation schwebt nah an einem Planeten. Die Bildüberschrift lautet An Epic Drama of Adventure and Exploration. Eine Jahreszahl ist ebenfalls zu sehen. Also ich habe was.
Mhm.
Was hast du?
Ich habe 2001 Space Odyssey. Oder ja, Odyssey im Weltraum.
Habe ich auch. Okay, es war 2001 Space Odyssey. Gut, Frage 115. Wie heißt die böse KI aus eben diesem Film? Stanley Kubrick's 2001 aus Space Odyssey. Hast du den Film gesehen?
Ich hab eine Bewertung dazu angeguckt. Ja, bitte. Ja, das Problem ist, ich habe was zu KIs gelesen in Filmen, als wir über den Ding geredet haben. Wie heißt der? Mit dem komischen Roboter, wo wir angeschaut haben, besprochen haben, wo die so getanzt haben, so wild.
Welcher Roboter?
Da ist der Roboter deaktiviert, weil er nicht richtig funktioniert. Und
der wilde müssen, Roboter?
Nein, die müssen trauern. Wir haben den besprochen.
Ah, After Yang.
Ja, genau, After Yang. Und da habe ich was zu KIs gelesen. Und dann habe ich auch mal rausgesucht, gibt es auch negative KIs in Filmen. Habe es aber noch nicht reingenommen.
Ja, natürlich. Terminator, bestes Beispiel.
Nein, jetzt war die Frage, gibt es? Du sollst es halt auflisten. Ist doch ja. Wurscht. Das war mir klar, dass es die gibt. Mhm. Aber ich glaube, die war da aufgelistet. Aber ich... Das ist... Ja.
Was ist aufgeschrieben?
Ich dachte, es ist ja irgendwas mit H. Und dann dachte ich mir, Heaven kann es nicht sein... Weil ich dachte, helfen oder hell, irgendwie sowas. Weil es, ich denke, hell.
Und wie geschrieben?
Wie man Hölle schreibt, H-E-L-L oder so halt.
Okay. Ich habe Henry aufgeschrieben.
Okay. Was ist hell?
Hell. Ich habe gerade schon gegoogelt. H-A-E-L.
Ah.
9000.
Okay. Also wie Hell Jordan oder sowas.
Genau.
Ah, okay.
Ja. Gut, da steht 3. Da
haben wir beide falsch.
Ja. 3 zu 4 für dich.
Ja.
Wir gehen in Frage Nummer 6 oder 115. Genau. Was haben die Filme Mickey 17, Snowpiercer, Memories of Murder und Parasite gemeinsam? Was hast du?
Ich habe Regisseur.
Habe ich auch?
Ah, okay.
Aber ist also, auch der Namen?
Nee, also bei Mickey 17 und Snowpiercer wäre ich mir sehr sicher gewesen. Parasite. Vielleicht, aber
Memories of Murder. Sehr sicher.
Ja, Mickey 17 kam ja erst raus. Da habe ich das zufällig gehört. Und in dem Zuge wurde das halt, wo ich auch was anhöre, auch Snowpiercer erwähnt. Deswegen hatte ich da jetzt eine...
Von dem Regisseur?
Ich weiß nicht, ob
keine Ahnung, Alter. Also wenn du mir sagen willst, ja, der neue Regisseur... von Mickey 17, also der ist Regisseur von Mickey 17 und der erste Film, der erwähnt wird, ja, weißt du, der hat auch Snowpiercer gemacht.
Nein, der hat Sau gesagt, er Film. Findet Mickey 17 scheiße, weil er nicht versteht, weil er ihn auf Englisch geschaut
ja,
hat.
Sauguter Film, ja. Und dann macht er
Parasite. Und Snowpiercer hat er auch nicht schon verstanden.
Das ist, glaube ich, Bong Joon-ho.
Ist nicht Snowpiercer der Zugfilm, oder? Im Eis. Mhm. Ja, gab es da nicht eine alte Serie auf Netflix? Aber es gibt's auch extra, oder? Ja. Aber ist es jetzt Regisseur?
Ja, ja.
Ach so.
Okay. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho.
Nee, so einen Namen kann ich mir nicht merken.
Du kannst dir gar keinen Namen merken. Außer es hat was mit Star Wars, Marvel und DC zu tun. Und nicht einmal DC.
Ja.
Ja.
Naja.
Okay. Fantasy bei Pete's Meet auf einer, also die Antwort war gleich der Regisseur, haben wir beide richtig. Fantasy bei Pete's Meet auf einer nicht ohne Harry Potter auskommen. Nenne alle lebendigen Horcrux Voldemorts.
Junge.
Die scheiß Autokorrektur.
Wollte er Harald Töpfer schreiben. Was ist, wenn man zu viele hinmacht?
Weiß ich nicht. Was müssen die denn?
Hä?
Naja. Naja. Definiere lebendig.
Haha. Okay, gut.
Ja, ich habe zwei. Also.
Ich habe auch zwei.
Okay.
Ich habe Harry und Nagini.
Ja, wir auch. Die Frage ist halt, das Buch. Also, es ist kein. Das ist also, wirklich kann, lebendig, also, aber.
Wie lebendig? Das Buch? Nein, das Buch ist doch nicht lebendig.
Ja, aber.
Das Buch kommt, ist ein Gegenstand.
Ja, aber er kommt raus.
Ja, aber das ist ja dann. Aber das hast du ja in jedem Horcrux, diesen Geist drin.
Nee. Aber die, kommen, die erscheinen nicht immer. Doch. Das ist. Nee.
Wo das Diadem zerstört wird, hast du ja auch. Also, jetzt im Film, nicht im Buch, das kann ich jetzt nicht sagen. Was ist jetzt?
Nix.
Egal.
Okay. Wer inszenierte die Filme Star Wars The Force Awakens und Star Wars The Rise of Skywalker?
Ist es der oder ist es der? Es ist der oder der? Ey, wir mussten bis jetzt noch keinen einzigen Namen aufschreiben. Das ist ja eine tolle Runde.
Nee,
ja, doch, Akbaye.
Und das weißt du, Regisseur.
Den weiß ich, ja. Weil, ja.
Naja.
Der hat nicht, ja. Weil ich sag gar nichts.
J.J. Abrams.
Ja, hab ich auch.
Dass du also bei mir dich aufregst, dass ich oder enttäuscht bist, dass ich das weiß.
Ja, du hast gerade geschwankt zwischen zwei.
Ja, zwischen J.J. Abrams und der nicht Josh Whedon, sondern der andere John irgendwas. Der den Mittleren gemacht hat.
Ach so, der.
Ja, auch der ist der Mittlere. Star Wars 8. Es ist Ryan Johnson. Der John.
Ah, so rum, der John. Ja. 3, 6, 8, 1 noch, oder? Ja. Ich bin eins vorne, oder?
Ja, du bist eins vorne, ja.
Ja, passt.
Genau, also, letzte Frage vielleicht. Im Film Arrival von Denis Villeneuve aus dem Jahr 2016 ist Protagonistin Dr. Amy Adams Spezialistin für was?
Wie hat man das?
Genau, wie soll ich noch? Was hast du?
Ich habe Linguistin. Ja, doch, ja.
Okay.
Das hat die Alex auch gemacht, ja. Nee, die hat Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, genau. Reden die jetzt noch über die alte Frage?
Oh Gott. Jonathan.
Das sieht so lustig aus, wo der Orange gerade rübergeguckt hat, als würde er jetzt beim anderen abschreiben, aber die sind ja alle in ihren eigenen Stages. Was hast du jetzt eigentlich?
Linguistik.
Ah, okay.
Ich hab's richtig aufgeschrieben.
Linguistin. Solange ich Languste da stehe.
Ah. Gut. Damit gewinnt der Martin 8-7. Es
Juhu.
Gibt einen neuen Spielstand von 7-6.
Sag ich 1 rückwärts?
Sie.
Ah, okay.
1 rückwärts?
Ich dachte, es liegt, wir waren bei 6-5. Mhm. Ist das Stand 5-4?
1-1, 2-1, 2-2, 3-2. 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5. Ah, doch.
Dann 6-6, oder?
Ja, stimmt.
Okay, 6-6. Sehr schön. Ja, die Fragen haben mir gefallen.
Mir nicht.
Weil du verloren hast.
Weiß ich nicht.
Nee. Ist ja auch, Science Fiction ist auch. Die war doch toll.
Nee, Science Fiction ist der größte Schmarrn.
Warum?
Ja, ich mag das nicht.
Ja, aber das ist halt gemischt. Gar nicht immer nur das andere.
Ja, es ist halt
gemischt.
Scheiße.
Nee, gemischt. Das ist naja, was gut
ein,
so.
Nein, das ist ein Trick.
Na.
Doch, doch.
Weil das ist ja sonst quatschig. Das ist, muss ja ein bisschen einen Rundumschlag des ganzen Genres sein. Nicht nur eine Richtung.
Nee.
Spannender ist es doch dann, wenn es Liebesfilme werden, wo wir uns vielleicht beide nicht richtig auskennen.
Ja, das sage ich sogar, kenne ich mich besser aus als du. Weil ich schon viel Scheiße angeschaut habe.
Ich habe auch. Hast du gesehen, wie viele Scheißfilme die Petra oben hat?
Aber ja.
wie heißt das? Warte mal. Gibt es jetzt eigentlich einen zweiten? Der Teufel trägt Prada 2. Soll irgendwann rauskommen, habe ich vorhin gelesen.
Ja, ich weiß, mit.
Denen von damals, oder
was? Ja.
Wow.
Anne Hathaway.
Gut. Dann wechseln wir doch mal rüber zum Film.
Yes.
Hinter den Kulissen.
Dann walte deines Amtes.
Genau, also wir besprechen heute Fountain of Youth. Streamen kann man den auf Apple TV Plus.
Oder über Prime, wenn man den Channel hat von Dingsbums.
Apple TV Plus?
Ja.
Ist doch ja, genau
du musst
das Gleiche.
Ja nicht Apple TV direkt haben. Es ist das Gleiche komplett?
Natürlich.
Ah, krass. Okay. Ich habe die Channels sind so es nervig.
Ist, der Channel ist wie Paramount Plus auf Prime.
Ah.
Bloß okay. Bei dem einen hast du eine extra App, beim anderen bist du halt auf
ja, Paramount ist jetzt für mich eh gestorben.
Warum?
Da ist jetzt Zauberfall rausgeflogen.
Warum?
Weil Paramount scheiße ist. Später. Bei der Dingsbums-Folge.
Okay, genau. Okay, ja, egal, das haben wir jetzt nicht. Gut, genau. Regie geführt bis zum Ende hin hat Guy Ritchie. Da komme ich später noch dazu. Es gab einen Regisseurenwechsel.
Wollte ich jetzt gerade fragen, das klingt sehr spannend.
Ja.
Okay.
Altersfreigabe ist 12. Mhm. Genre ist Heist-Action-Abenteuerfilm.
Mhm.
Er ist erschienen dieses Jahr, 2025.
Ja.
Dann er hat eine Laufzeit von 125 Minuten. Eine IMDb-Bewertung, die kann ich nochmal nachschauen. Eine aktuelle.
Lass mich mal kurz raten. 6,8.
Niedriger.
Niedriger. Dann 5,6.
7.
7, okay.
5,7. Ja.
Hey, ich hatte doch gerade 6,8.
Und 5,7 ist...
Und ach, 5, ich dachte jetzt 7, glatt.
Nee.
Dann wäre ja mehr gewesen.
Ja.
Okay, 5,7.
Ja, ist bei der 5,7 geblieben.
Mhm.
Genau. So, genau, Oscars hat er bis jetzt noch keinen gewonnen.
Ja, dafür rechne ich jetzt auch nicht.
Nee, kann er auch gar nicht gewinnen, weil er nur ein Streaming-Film ist.
Stimmt, genau. Bis jetzt hat sich da ja nichts geändert.
Produktionskosten, finde ich aber auch gut so. Produktionskosten, was?
Nee. Nein, das war jetzt einfach nur ein, ja, keine Ahnung, ist nicht meine Academy.
Produktionskosten, ist nicht meine Academy.
Ja, ist es nicht.
Ja.
Wir können einen eigenen Preis machen und den schicken per Post. Mit dem Brief dazu. Wir haben euch den goldenen, was auch immer, verliehen.
Nee, Awardshow.
Ja.
Ja. Aber dann nur mit den Filmen, die dieses Jahr erschienen sind.
Machen wir für nächstes Jahr.
Nee, warum?
Oder doch, ja. Können wir auch. Nee, doch, wir machen Ende des Jahres für dieses Jahr.
Ja.
Ja. Und dann machen wir Preise, wie so ähnlich wie bei. Ja, super Idee, schreibe ich auf.
Genau. Produktionskosten, was ich schätze, Apple TV.
Boah.
Oder Apple halt allgemein.
Sind halt auch zwei, der Krasinski und die
Portman.
Ja, Portman, genau. Die Torfrau.
Oder Portman.
Nein, Portman. Port?
Torfrau gesagt.
Ja, Tor, Port. Egal.
Ja.
Ja, und auch Torfrau, ja. Ich hätte jetzt gesagt, keine Ahnung, 120?
200.
Boah, ernsthaft?
Ja.
Krass.
Aber Einspielergebnis.
Der hat doch keinen.
Ja, aber erste Woche Zuschauer. Was sagst du, wie viele in der ersten Woche Zuschauer?
Ja, wer hat denn Apple-Team? Ja gut, scheiß die Apple-Menschen halt.
Ganz Amerika.
Okay.
Safe.
Okay.
Also mit großem Abstand sage ich, das hat ganz Amerika.
Okay, dann sag ich... Aber warte mal, stopp, wenn ich jetzt Einspielsumme bisher dann immer durch, keine Ahnung, 10 oder so, wenn ich jetzt mit dem anderen vergleiche, Ja, aber da schaust du es dann an, weil du es ja schon gezahlt hast. Keine Ahnung, 100 Millionen? Hm.
Es ist der größte Erfolg auf Apple TV Plus in der ersten Woche. Erste Woche nur.
Ja.
765 Millionen Zuschauer.
765?
Ja. Oder Millionen wurde er mal angeschaut.
700?
Ja.
Millionen?
Ich weiß nicht, wie die bei Apple zählen, weil bei Netflix sind es ja die ersten 10 Sekunden.
Leiden so viele Menschen auf der Welt unter Apple-Geräten. Krass.
Ja, safe. Der Junge, Apple ist die größte Firma der Welt.
Das ist eine Scheißfirma.
Das ist ein Thema für eine andere Folge. Genau. Erster Eindruck. Es ist ein Abenteuerfilm, ähnlich wie die Vermächtnisreihe oder Indiana Jones.
Ja. Dann kann man da ja eigentlich mit dem zweiten Teil rechnen, bei dem Erfolg.
Hoffe ich jetzt mal nicht. Nur mit mehr Fantasy und mit Zauberei.
Ja, doch, ja. Ja, ja. Okay.
Ja. Ich muss das ist eigentlich... Wie die...
Mumie.
Nein, Nathan Drake ist Uncharted.
Ja, genau.
Wenn man... Nicht wie der Film. Wie die Spiele.
Achso, nee, keine Ahnung.
Weil der Film ist noch wirklich unterhaltsam. Genau.
Was ist unterhaltsam?
Uncharted.
Ja, das habe ich verstanden. Aber der Film oder die Spiele?
Beides.
Okay, weil viele mögen ja den Film nicht.
Ich, ja, habe jetzt nichts gegen den.
Ich weiß nicht. Tom Holland halt.
Genau. Ja. Thema Motto ist, die Suche nach ewiger Jugend wird zum Weg der Versöhnung. Ich habe mich eigentlich wirklich, also Erlebnisse, ich habe wirklich, wirklich eigentlich auf diesen Film gefreut, weil halt erstens Guy Ritchie draufsteht.
Das habe ich dann im Intro gelesen und dachte mir, ah, der wird dir gefallen.
Ja. Dann John Krasinski, mag ich
Der ist super, ja.
Brutal gut. Natalie Portman.
Hat so ihre Schwierigkeiten.
Ist nicht mein Fall. Genau, aber Mother's Milk hat da noch mitgespielt. Der Schwarze aus Bad Boys. The Boys.
Er spielt den Dings halt. Den anderen, der Farbige im Team.
Mother's Milk.
Ja.
So genau. Heißt der in Boys.
Ja, genau. Ja, der. Ja. Ja, wir haben immer Farbige im Team.
Ja, Mother's Milk.
Ja, an dem Team aber auch nur eine.
Ja. Hä, was hast du jetzt mit den Farbigen?
Passt schon. Ich hab nichts gegen Farbige. Der Pascal wird jetzt sagen, nichts wirksam ist, aber...
Okay,
ist
andere. Schatzsucher. Also ich habe genau, kommen wir zum Cast und Charaktere.
Cast und Charaktere.
So, ich habe es unterteilt, die Schatzsucher. Das ist einmal Luke Perdue, das ist John Krasinski, kennt man aus The Office als
bis Jim ich auf Help deren hat. Namen kam, wie wer heißt, und weil die das dann irgendwann Anfang gewählt haben und danach eigentlich fast nie wieder, zumindest bei der Charlotte.
Ja. Dann Charlotte Perdue, gespielt von Natalie Portman, Thor, Jane Foster wahrscheinlich, kennt man sie am ehesten dort, wie schon gesagt, Padma Amidala oder Black Swan spielt sie noch mit. Dann Deb McCall, das ist Carmen Eyogo, das ist die Dame, die spielt Serafina Pickery in Fantastische Tierwesen 2 und 3.
Ich habe absolut keine Ahnung.
Ein absoluter Nebencharakter in den zwei Filmen wahrscheinlich.
Du meinst die Attentäterin?
Nein.
Die Frau im Team.
Mexikanische Frau
im Team. Die Frau im Team. In 1 und 2.
2 und 3.
Vielleicht ist es die Direktorin von dem amerikanischen Dings da vielleicht, aber keine
Ahnung. Das kann sein, ja.
Ja,
das kann sein. Dann Les Alonso, gespielt von Patrick Murphy, am ehesten aus The Boys als Mother's Milk.
Ja, genau, den hatten wir gerade, ja.
Genau. Und dann halt noch die Frage, Gegenspieler und gleichzeitig auch Schatzsucher, ist Owen Carver Domhnall Gleeson. Weißt du, wer das ist? Domhnall Gleeson.
Also mir ist er bekannt vorgekommen. Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal wo gesehen.
Okay.
Aber nicht so, dass er mir jetzt... dieser ganze Film hat für mich dieses... wie heißt der mit Rian Johnson von Disney Plus? Jungle Cruise. Hatte für mich so diesen Vibe. Und für mich hat der auch sich so ein bisschen wie der Antagonist da angefühlt. Auch so dieser Blonde, der halt... Ja, halt... Nicht optisch so, aber ich hatte immer das Gefühl, der könnte auch der sein.
Also,
aber
ich möchte schon erst ihre auf jeden Fall, glaube ich.
Ja, hätte ich es gedacht, irgendwie so.
er spielt General Hux in der Star-Wars-Trilogie. Ja, Hux, genau, Hux. Ja. Aber ja? Der Nachname Gleason, sagt dir was?
Ja, Gleason sagt mir was. Ist das nicht ein Musiker oder so?
Nein, es ist auch ein Schauspieler. Warte mal, es ist Brendan Gleason, der Vater von ihm.
Ja.
Das ist der dicke...
Ja, der von Dick und Doof.
Braveheart. Keine Ahnung von Dick und Doof. Nein, glaube ich nicht. Weiß ich, kann sein, aber Braveheart kennst du, Brendan Gleason. Du kennst ihn aus... Der Banshees of Inisherin, ich kann nicht reden. Die Banshees of Inisherin.
Nee, stimmt, Laurel und Hardy. Aber Gleason.
Brendan Gleason, der Typ aus Braveheart, der dicke, rothaarige Schotte.
Der ist auch in Königreich der Himmel dann, der da.
Ja, genau.
Ja, ah, ja.
Der große, dicke, rothaarige.
Ja.
So viele gibt es nicht auf der Welt. Obelix vielleicht noch. So.
Ja, der ist es. Brügge sehen und sterben. Als
genau, Brügge sehen und sterben auch noch.
Dann ist er auch bei Paddington.
Okay. Ja, stimmt, als Koch. Ja.
Und er ist auch im Orden des Phönix. Warte mal, ist er nicht Ding?
Ja, hier. Moody.
Ja, Moody, genau.
Okay. Dann haben wir noch die Bewacher.
Das ist dann also der Vater. Ist
er der Ältere, gespielt von Stanley Tucci. Kennt man vielleicht noch aus Captain America, Dr. Abraham Erskine. Dann Esme, die Dame, die John Krasinski immer verfolgt, ist Isa Gonzalez. Die kennt man aus dem Netflix-Film Free Body Problem als Augustina Salazar.
Ja.
Und dann noch ein Nebencharakter, Inspektor Jamal Abbas, Arian
dieser indische.
Keine Ahnung. Den kennt man unter anderem aus dem MCU oder vor allem aus Miss Marvel als Agent P. Cleary, der von der Task Force irgendwas, Damage Control, glaube ich.
Ah, aus der Serie.
Der wurde auch dann Spider-Man festnimmt.
Ja, genau, ja, okay, ja, gut, das ist sehr gut, aber es ist relativ Nebencharakter.
Ja, klar.
Ja, ganz also, klar. Ich habe, wie du gesagt hast, MCU, dachte ich mir, okay, wo habe ich den jetzt vergessen?
Ja, aus
vielleicht irgendein Alien oder sowas? Projekten
vielleicht, ja.
Nee,
genau. Dann, genau, Regiearbeit. Guy Ritchie hat den Film beendet. Eigentlich sollte Dexter Fletcher Regie führen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum er es nicht gemacht hat, aber ja.
Guy Ritchie ist Dexter Fletcher, also er ist ein Regisseur, denke ich mal.
Dexter Fletcher hat zum Beispiel Rocketman gemacht.
Ah, okay.
Genau. Aber an sich, ja, Guy Ritchie hat das Beste noch draus gemacht, typischer Ritchie Mix.
Das ist mir am Ende aufgefallen, also es stand Guy Ritchie drauf.
Es war aber nicht wirklich Guy Ritchie
drin. Es hat sich leicht an Guy Ritchie angefühlt, aber ich hatte nicht das Gefühl, es ist ein Guy Ritchie-Film.
Richtig.
Also es kam nicht der Vibe rüber.
Ja.
Dafür, auch von den Dialogen her nicht.
Ja, komplett.
Ja.
Genau.
Und es war zu wenig Eigenwerbung für seine Produkte drin.
Vor allem, es war die erste Produktion mit Actionsequenzen an den Pyramiden von Gizeh, die dort gedreht wurden. Die allererste.
Überhaupt. Du möchtest mir jetzt sagen, dass in Transformers 2 nicht wirklich Roboter drauf gekämpft haben?
Michael Bay hat, glaube ich, noch nie die Welt von außen gesehen. Michael Bay sitzt immer in seinem Studio.
Der sitzt im Keller und die sagen, geh mal da hin und bring mir die Kamera, die Rollen zurück.
Nee, der hat da so eine große Leinwand und dann kommen die Schauspieler immer zu ihm und ja.
Und dann schickt er sie weiter. Und jetzt diese Szene.
Genau.
Und dann kommen sie wieder zurück.
Ja.
Und jetzt die nächste Szene.
Ja. Genau. genau, dann Kameraführung hat Ed Wild gemacht. Den kennt man der hat London Has Fallen die Kamera auch übernommen. Channel Zooms, dynamische Kameraführung, ja.
Ja, war solide.
Also
ja, war
jetzt okay. Genau.
Besonderes
Drehbuch hat James Vanderbilt gemacht. Der hat auch das Drehbuch zu The Amazing Spider-Man geschrieben.
Mhm.
Und dieses Drehbuch ist halt eigentlich in dieser klassischen Schatzsuche, also diese klassische Schatzsuche in Episoden, also Rätsel, Verfolgungsjagd, Entdeckung oder halt Rätsel, Verfolgungsjagd, Rätsel und immer so weiter. Grün von Twists und Verrat. Genau.
Und so ist es eigentlich wie bei wie bei dem Schatz der Tempelritter. Und am Ende hilft das, was du so am Anfang ungefähr mal rausgefunden hast, am Ende dann wieder.
Richtig, ja. Soundtrack hat Christopher Benstead gemacht. Orchestrale Abenteuer-Themes, gelegentliche Ethno-Akzente passend zu den Schauplätzen. Der hat auch die Musik zu Kampf der Titanen gemacht. Mhm. Und dann die Produzenten sind natürlich Apple Studios, Guy Ritchie, David Ellison. Da waren etliche Produzenten und noch viele mehr.
Ja, weil dann wundert es mich nicht, wenn dann irgendwo mal zwischen den Regisseuren wechselt, wenn so viel mitmachen.
Ja. Ja. Genau. Genau, das war's eigentlich von mir. Mhm.
Recherchen und Archiv.
Ich habe, jetzt wechsle ich mal kurz die Dings, ich habe ein bisschen was passend zum Thema Jungbrunnen rausgesucht. Mhm. Genau. Und zwar, ja, wir haben ja schon mal gesagt, zwischendrin, glaube ich, die Quelle der ewigen Jugend, der Jungbrunnen oder die Quelle des ewigen Lebens. Mhm. Man tut ja sogar auch versuchen, das in die Forschung mit reinzubringen. Es gibt ja sogar eine Partei, die sich dem verschworen hat. Kennst du die? Die, nee. Die Unsterblichkeitspartei, okay, die sich sozusagen auf den Hut geschrieben haben, den Menschen unsterblich zu machen.
Okay.
Keine Ahnung, 0,0001% beim letzten Mal oder so. Genau. Oder halt einfach, was man halt heutzutage halt versucht mit Schminke, mit ja, was man halt, irgendwelche Operationen, sich versucht halt selbst zu verjüngen. Genau. Kennst du aus Sagen oder sowas oder Mythen oder so, verschiedene Quellen, die auch diese Fähigkeit haben, einen zu verjüngern oder zu verändern?
Zu verändern?
Naja, man verändert sich ja, man wird ja dann jung.
Naja, bei Nibelungen, der Drachen-Dings, das Drachenbad.
Das macht stimmt, einen. Das ist, ja gut, theoretisch ist es keine Quelle, aber es ist ein Bad, ja. Das Blut von dem Drachen, Fafnir.
Bei den Griechen gibt es bestimmt irgendwas. Wenn so ein Flussbad, ja, hier, Achilles.
Ja, genau, der ist in den Fluss Styx reingehalten Styx, worden.
Genau.
Genau, ja. Ja, genau, den habe ich, glaube ich, sogar gar nicht aufgeschrieben. Klasse. Es gibt noch den Fluss Lethe bei den Griechen. Da tut man allerdings seine Erinnerung verlieren.
Nee,
okay. Wenn man stirbt, das ist sozusagen der Fluss danach. Ansonsten bei den Griechen gibt es zwar auch immer wieder Quellen, die irgendwas können, aber die sind eigentlich eher so unbedeutend. Es gibt irgendwas
mit einem Apfel bestimmt auch.
Ja, aber es hat kein Brunnen. Es gibt noch den.
Achso, nur Brunnen. Was hast du jetzt gesagt? Nur Brunnen.
Ja, Brunnen oder Quellen. Mhm. Es gibt den Mirmir-Brunnen bei der nordischen Mythologie. Mirmir, okay. Da holt sich der Odin seine Weisheit, nachdem er sich ein Auge rausgeschnitten hat und es zu opfern. Deswegen hat er immer nur ein Auge.
Das weiß ich.
Ach so. Ja, okay. Gut.
Das weiß man doch.
Ja, ich weiß das auch, ja. genau. Ansonsten gibt es in ganz vielen Ländern, es gibt in England, Glastonbury, gibt es eine Quelle, wo zugeschrieben wird, dass dort der Heilige Gral versteckt ist und deswegen.
Stimmt, der Heilige Gral, ja.
Man aber, dort, ja. Nein, man hat den Heiligen Gral dort versteckt und deswegen ist dort die Quelle, die einem regenerative Fähigkeiten gibt. Aber das hast du auch in Frankreich, gibt es verschiedene Quellen, die sowas sagen, in Wales, Italien. Es gibt immer wieder mal Orte und Quellen, die einem sowas, auch in den USA, da wird eben ja zum Beispiel in Florida eben dieser Fountain of Youth, Fountain of Youth, hingebracht, weil, also das mache ich gleich. Oder die, oder in Mexiko gibt es auch welche, also weltweit hast du solche verschiedenen Quellen, auch in China und Polynesien, überall Quellen, die irgendwelche übernatürlichen Sachen auf den Körper übertragen sollen. Mhm. Dann zum Beispiel auch in der Bibel haben wir auch die im Garten Eden, dass dort sozusagen vier Flüsse rumlaufen, der Pishon, der Gihon, der Tigris oder der Euphrat, und auch beim Baum des Lebens, dass dort sozusagen ein Fluss entspringt.
Ja.
Genau. Dann haben wir auch noch den Vergleich in der Offenbarung mit Wasser des Lebens. Also Wasser als Symbol für Unsterblichkeit hast du auch weit verbreitet. Eine der bekanntesten Ursprungsgeschichten ist von Ponce de Leon. Sagt dir der Name was? Man könnte ihn aus dem Film kennen.
Ja klar, Fluch der Karibik, der spanische Typ.
Genau, und zwar 1503, da war, er war spanischer Conquistador.
der angeblich in Florida nach der Quelle der ewigen Jugend suchte. Und hat es halt dann auch so versucht, somit Geld zu bekommen, um diese Expeditionen zu finanzieren. Dann gibt es in der Antike einen Alexander-Roman, der ein paar Jahrzehnte nach Alexander dem Großen, seinem Tod, geschrieben wurde. Mhm. Und sozusagen dort hinein interpretiert wird, dass der Alexander nach Indien gereist ist, um dort das Wasser des Lebens zu finden. Ja. Und deswegen ist halt auch wieder dort wieder immer wieder dieses Thema mit, dass in Indien auch so eine Quelle gibt und sonstiges. Und auch wieder halt dieses Globale. Genau. Welche Filme fallen dir denn noch ein, wo der so ein Brunnen, so ein Jungbrunnen mit vorkommt oder sowas? Also wir hatten jetzt ja schon Pirates of the Caribbean und Stranger Tides von 2011.
Hier, der Bibliothekar, wie heißen die?
Ja, Quest.
Quest, ja.
Na, da taucht er nicht. Der erste Speer des Schicksals, der zweite ist...
Aber da gibt es auch die Serie dazu.
Die Serie, aber da habe ich nicht alle Folgen gesehen. Ich habe jetzt noch The von...
Fontaine ist
Fontaine?
Französisch.
Nein. Ja, ich weiß.
Fontaine. Fountain.
Fountain. Fountain.
Also wie Mountain?
Ja, ich weiß. Los. Mit F, ja. Aber ich höre ja Fontaine. Das klingt zwar viel lustiger.
Nee.
Also, Fountain.
Nein.
Fountain, Fountain von 2006. Genau. Dann gibt es noch den Indiana Jones, The Last Crusade. Da gibt es den Heiligen Gral theoretisch.
Ja, ist kein Brunnen.
Ist kein Brunnen, ja. Also, du hast vorhin gesagt, das ist mir jetzt so eingefallen. Dann haben wir noch Tuck Everlasting. Ist die Familie trinkt aus magischem Quellwasser und lebt dann ewig. Und dadurch ist alles im Stillstand und alles melancholisch, bisschen politisch. Genau.
Ab in die Handlung.
Genau, wir befinden uns in Bangkok. Wir beginnen mit einer Rollerfahrt durch die Stadt und der Luke wird verfolgt und soll das Bild herausgeben. Und es erinnert mich so ein bisschen an die Taxi mit dem Roller, also mit dem Film Taxi am Anfang so ein bisschen so, ne? Nur, dass es halt da um wertvolle Kunst geht. Genau, also mit dem Roller durch die Stadt und einmal durch Treppenhäuser und ist nicht da auf dem Parkhaus oder sowas. Und ja. Der wird dann erstmal vom Roller gestoßen und mit den Pistolen verfolgt und klaut einem fahrenden Imbisswagen einen Verkäufer den Imbisswagen weg, der aber auch brennt. Das ist ganz lustig. Und so bringt er dann auch mit dem heißen Fett das verfolgende Auto zum Brennen und schafft es dann mit dem Roller über den Bahnhof bis zum Gleis. Und dann erstmal hingerannt und auf den Zug drauf.
Ja.
Da kann er sich dann erstmal ein bisschen ausruhen. Dann sehen wir, das kommt im Film öfter vor, einen, ich sag jetzt mal, Dreambag.
Ja.
Also er schläft ein und dann träumt er irgendwas. Ja. Meistens mit der Vergangenheit verbunden, aber nicht immer. Und er hat eine Vision, er nimmt eine Inka-Maske in die Hand und tut sie in die Tasche. Und dann wacht er auf und eine junge Frau sitzt vor ihm. Sie will das Gemälde haben und entweder soll er es halt hergeben oder sie wird halt gefährlich und er warnt vor den vier Mönchen, die halt neben ihm sitzen, als dass sie zu ihm gehören würden. Es eskaliert dann ein bisschen zum Kampf, nach ein bisschen Wort hin und her geglaube und dann schafft er es halt hier ihr zu entkommen, steigt auf den Zug auf, oben aufs Dach halt. Ja. Und springt dann vom Zug und landet in einem Hausdach. Und wie heißt er? Moth? Der am Telefon. Er ruft dann jemanden an, der ihn abholen soll.
Ja,
oder ja, genau.
Murph. Der Schauspieler ist Lazar.
Ja, genau.
Patrick Murphy.
Genau. Murph, ja. Dann wechselt, das passiert im Film öfter, dass wir sozusagen einmal den Schauplatz wechseln. Also wir bleiben nicht in einer Stadt.
Mhm.
Wir gehen jetzt nach, oder in einem Land, wir gehen nach London und Harold und seine Frau lassen sich scheiden. Seine Frau ist die Charlotte, die Schwester vom Luke.
Lottie.
Wer nennt sie Lottie?
Ich glaube Lottie.
Lottie. Ja. Ich habe ewig gebraucht, bis ich ihren Namen raus hatte.
Ja.
Und das war aber keine Ahnung. Genau, es gibt so ein bisschen Zwistigkeiten, wer was bekommt, auch den Film ein bisschen entlang und wer dann sich auch um den Sohn kümmern soll. Spannend, also hier ist es mal nicht der Mann, der sozusagen nicht das Sorgerecht anstrebt, sondern halt, nein, der Mann strebt das Sorgerecht an und nicht, also sie schon auch, aber ja. Sie hat das nicht geregeltere Leben nach seiner Aussage. Genau. Im Museum trifft sie dann ihren Bruder, den Luke, und dann kommt auch. Ah ja, genau, der Typ aus dem Zug, genau. Und er schwärmt von der vergangenen Abenteuern, die sie erlebt haben und alles Mögliche. Und dann legt er sie mit einem Maria- und Jesus-Bild, also er lenkt sie ab mit einem Maria- und Jesus-Bild und klaut derweil ein Gemälde. Sie kann ihn verfolgen und wird von ihm halt ins Auto gezwungen und soll halt einsteigen. Und dann gibt es halt mal wieder eine kleine Verfolgungsjagd, nämlich die zweite durch London.
Ja.
Und ich weiß, es ist einfach zu lang, aber ich habe aufgeschrieben, The Fast and the Künstleres. Es ist 3 Wochen her, ich weiß es nicht. In dem Moment muss es lustig gewesen sein. Er fährt in einen, genau, er fährt in einen Anhänger hinein und da ist das alte Team, das von auch schon ihren, von dem Vater von den beiden mitgeholfen hat, so Schätze zu finden. Mhm, ja. Und dort untersuchen sie das Bild. Also sie haben da ein Labor eingerichtet und Technikzeuge, alles, was man braucht. Schaut alles gut und hochwertig aus. Und finden halt nichts, beide streiten sich und wie man halt leben soll und wie es halt funktioniert, dass halt auch alles langweilig ist, wenn man nur so einen Museumsjob hat und etc. Dadurch, dass halt leider nichts auf dem Gemälde zu sehen ist, versuchen sie es, wollen sie halt noch sich überlegen, wo es, warum das jetzt nicht drauf ist und wo halt anders was drauf sein könnte. Genau. Und weil sich die Charlotte ein bisschen aufregt, beruhigen sie sie mit einem Spray und dann schläft sie ein und wacht auf einer Parkbank auf. Jetzt wird sie von der Polizei verhört und von Interpol. Da taucht dieser indische stämmige
Inspektor Jamal Abbas.
Genau der. Und sie will halt nicht ins Gefängnis noch ihren Job verlieren und darum würde sie auch ihren Bruder verraten. Und dann öffnet sich das Sicherheitstor, in der, wo sie dann miteinander sprechen. Und dann hängt auch das Gemälde auch an seinem Platz, als wäre nichts gewesen. Und dann ist sie bei ihrem Mann zu Hause, der hat auch schon ein bisschen was mitgekriegt. Und sie wird dann weggeschickt. Und dann geht sie zu der Basis der Schatzsucher, wo halt auch Murph und alle möglichen anderen sind. Ja. Und dort findet sie den Bruder mit dem Team. Ein Finanzheini ist noch mit dabei, der dann auch sozusagen
der Owen Carver.
Genau. Der dann auch droppt, dass er sozusagen krebskrank ist und auch nicht mehr lang hat. Ach da. Genau. Und sie sind auf der Suche nach der Quelle der ewigen Jugend. Über 5 Kontinente zieht sich die Geschichte, sagen sie, und sie suchen halt sie suchen Überlebende der Beschützer des Pfades, also der Pfad soll sozusagen den Weg zur Quelle weisen.
Ja.
Dann haben sie auf ihrem Bildschirm, zeigen sie verschiedene Bilder von Brunnen und halt Szenen, die darauf anspielen. Und auf 6 Bildern sind mit unsichtbarer Schrift geschrieben 6 und 1.
Ja.
Also sie haben verschiedene Bilder, 6 Stück, und darauf sind immer wieder das Gleiche geschrieben. Mhm. Und dann weiß sie auch des Rätsels Lösung. Denn sie haben ein Duplikat gestohlen und nicht das Original. Und sie sollen halt nach sie müssen halt jetzt das Original finden. Genau.
Ja.
Und dann im Pub trifft er dann wieder die Frau aus dem Zug. Und sie warnt ihn halt vor der Suche nach dem Ziel. Also man merkt, okay, sie weiß ganz genau, worum es geht. Mhm. Und dass sie scheinbar auch eine dieser Beschützer des Pfades sein müsste.
Ja.
Und wie sollte man halt den Brunnen, also dass man halt den Brunnen irgendwie wörtlich nehmen kann oder auch nicht. Oder ob es metaphorisch ist oder allegorisch, je nachdem. Mhm. Und er soll halt aufhören oder sie bringt ihn dazu aufzuhören.
Ja.
Genau. Dann sind wir in der Schule des Sohnes, wo er ein Klavierstück spielt und da taucht auch der Bruder auf und mit seiner, sagen wir mal, charmanten Art schafft er es sozusagen, sie zu überzeugen, dass er auf ihrer Seite ist und dass sie halt mitmacht.
Ja.
Man merkt auch, dass der Sohn von dem Onkel sehr begeistert ist und Co. Er wirft dann auch mal den Hut zu ihm und er fängt ihn dann und wirft ihn dann zurück.
Nee, zurück wirft er nicht.
Nicht? Nee, kommt zurück und bringt ihn dadurch dann.
Nee, auch nicht. Er geht zu ihm.
Ja,
hat den Hut. Der John Krasinski nimmt den Hut.
Ja, hat er doch wieder den Hut. Was? Der John Krasinski wirft den Hut?
Nee, das ist das Allerletzte. Das Kind stimmt. Macht eine kurze Pause, geht zu denen hin und sagt, ey, hallo.
Ja, er klaut ihm den Hut und er wirft dann den Hut zurück.
Genau.
Ja, so rum, genau. Ja. Genau. Dann ist das ganze Schatzsucherteam jetzt auf dem Weg zur Lusitania, denn dort ist dieses Rembrandt-Gemälde untergegangen, das Original. Und sind halt mit einem stattlichen Schiff unterwegs in der Nähe von Irland und bergen das Schiff, indem sie Luftkissen nach unten tun, die aufpuppen lassen, ja. Und damit bergen sie das Schiff. Und die Geschwister gehen auf das Schiff zusammen. Mhm. Sie werden zwar von einem Boot begleitet, das bleibt aber eher vor Ort und keiner anderer geht mit drauf von denen. Genau, dann finden sie den Tresorraum und ein Hubschrauber taucht auf. Und in dem Hubschrauber ist der Beschützer des Weges, auch mit der Frau wieder. Und da fand ich es ein bisschen spannend, weil ich mir dachte, wenn die das Geld haben, um das Ganze zu machen, warum haben sie nicht ein Sicherheitsteam dabei? Haben sie nicht. Egal.
Ja, ey, was soll
sagen? Und holen halt dann aus dem Schrank einen Whisky und dann nehmen sie sich noch ein Glas, haben ja genug Zeit. Und auf dem Schiff suchen dann bewaffnete Soldaten, die aus dem Hubschrauber gesprungen sind, das Boot ab nach diesem Tresor oder nach denen, die halt es suchen. Und können dann halt eben im Tresor auch den Rembrandt finden. Den Schmuck soll er allerdings nicht mitnehmen, so er soll wieder nach unten.
Ja.
Auch spannend. Und dann treffen sie wieder eben auf die Frau und Charlotte findet halt auch heraus, dass die sich gegenseitig kennen schon so ein bisschen. Es entsteht eine Prügelei, Schießerei, Mix aus allem. Und dabei wird auch der Helikopter getroffen, die Luftsäcke und die Soldaten. Und die Schwester wird auch mittendrin bedroht. Und wir haben auch so eine Zeitlupenszene mittendrin. Und sie kann sich halt retten und das Schiff sinkt wieder. Und dann retten sich beide von Bord und die Schwester ist halt nicht begeistert von der Situation, dass sie halt bedroht wurden und alles Mögliche. Telefoniert sie mit dem Sohn und hat dann halt auch Harold dran, der erklärt dann nämlich, dass jetzt sie den Sohn unbedingt nehmen muss ab morgen. Da gibt es jetzt gar keine Diskussion, weil er hat jetzt nämlich ein Jobangebot bekommen, nämlich von diesem Investor.
Ja.
Plötzlich geht alles. Wenn das Geld stimmt, funktioniert es. Und dann ist halt auch, dann kommt im Laufe der nächsten Zeit dann auch der Sohn dazu. Und sie gehen jetzt erstmal wieder kurz zur Arbeit hin. Denn sie müssen sich jetzt überlegen, wie das jetzt Ganze mit den Symbolen und der Anordnung und sowas funktioniert. Und dann haben sie die Symbole und alles Mögliche und vergleichen es dann erstmal mit Sternbildern. Dann wechseln sie die Buchstaben und so und entziffern halt ein Wort, nämlich Wicked.
Mhm.
Und sie beziehen das von 6 und 1 auf King James und das Lösungswort Wicked auf den Sündenbibeln, das ein Fehldruck war, wo sozusagen du sollst ehebrechen drinsteht.
Mach weiter.
Okay.
Okay.
So, dann aber werden sie bei ihrer Arbeit gestört, denn Interpol taucht plötzlich auf und will sie festnehmen.
Mhm.
Doch dann kommen zusätzlich noch die Thailänder dazu und überfallen sie.
Klar.
Somit ist Luke gezwungen, sich irgendwas zu überlegen. Der kann die anderen frei bekommen, dass sie gehen sollen. Und er sorgt dann mit lauter Musik, dass ein Kampf entsteht zwischen Interpol und den Thailändern. Und letztlich können sie dann alle mit dem Boot fliehen.
Klar.
Weil, ist so.
Natürlich. Na klar.
Thailänder. Die Themse wird nicht bewacht.
Nein, nein.
Wir sind im Flugzeug und Luke hat wieder eine Dream-Sequenz. Wo der Luke ein Glas...
Kann sein.
Ah, genau, danach. Die haben diese Dream-Sequenz, passiert jetzt nichts Großartiges.
Okay.
Und dann trinkt der Luke halt was und die Charlotte trinkt auch was und wird halt betrunken. Und jetzt will sie halt auch sagen, ja, sie arbeitet jetzt wirklich richtig mit.
Mhm.
So ein bisschen nochmal so eine Bruder-Schwester-Szene. Und sie fliegen nach Österreich. Denn dort befindet sich nämlich eine dieser Sündenbibeln und die wollen sie sich anschauen, genau.
In der Bibliothek.
Genau, in der Bibliothek. Das fand ich ganz lustig. Sie gehen dann rein und der Murph soll eben Ausschau halten nach Attentätern, der Polizei, klar, den apokalyptischen Reitern, Legionenzellen, nee, Legionären. Sehr schön. Das ist mein Top-Satz, glaube ich.
Mhm.
Dann haben wir, jetzt halt. Der Investor ist mit dem Sohn derweil beim Smalltalk in irgendeinem Café und erzählen halt, er bestellt irgendwie Champagner oder keine Ahnung. Und der Junge kriegt ihn halt mit dem, was er alles hat, aber er ist halt nicht zufrieden. Also man merkt, er hat zwar lauter Geld, aber er ist halt nicht zufrieden mit dem, was er hat. Und die anderen finden derweil die Sündenbibel, weil sie sich sozusagen so durch den Investor halt so positionieren konnten, dass sie halt da einfach rein können und sehen jetzt halt beide Druckfehler, denn es gibt noch einen zweiten. Und dann taucht auch die Attentäterin auf in dieser Bibliothek.
Ja.
Und Luke, ja, eigentlich wissen die gar nicht, wo sie sind, aber der Luke geht einfach aus der Geheimtür raus, während sie dort sucht.
Mhm.
Und er labert halt und das ist halt auch ganz lustig. Und beide geraten halt wieder in so einen Messerkampf und sie arbeiten halt an ihrer etwas gestörten Beziehung.
Naja.
Er schafft es, sie mit einem Seil am Bein so ein bisschen aufzuhängen, sodass sie da einfach rumhängt. Sie gibt dann auch irgendwie so einen lockeren Spruch ab, holt mich, glaube ich, hier runter oder so ähnlich. Und Luke kommt zurück und sie gehen über zu Plan B. Die Bibliothekarin wird erstmal ausgenockt mit diesem Spray. Dann wird ein Loch gesprengt, wo erstmal gesagt wird, okay, hier wird gesprengt. Und sie kommen raus durch die Kanalisation. Das heißt, erstmal gescheit duschen. Der Junge und der Carver entkommen, gehen sozusagen aus ihrem Café raus. Ja. Aber da tauchen dann auch zwei auf, die sie mitnehmen wollen. Der Carver zeigt aber, dass er ja scheinbar doch ein bisschen was drauf hat. Knockt die aus und beide hauen ab. Dann treffen sie sich alle in einem Hotelzimmer, wo die Charlotte sauer ist und so wie es lief schon wieder und will halt gehen. Und sie haben halt auf dem Rand der Sündenbibel einen Code gefunden und der Thomas entdeckt was, aber er wird von der Mutter halt rausgezogen, dass sie jetzt gehen.
Ja.
Unten vor der Tür sagt er halt, er hat das gefunden, wir müssen unbedingt wieder hoch, bla bla. Und dann kommen sie zurück und er teilt ihnen halt mit, dass das, was er halt dort gesehen hat, ein Musikintervall ist, also praktische Noten.
Mhm.
Und er ist halt, man hat ja schon gehört, dass er sehr musikalisch begabt ist. Und sie finden halt heraus, auch welches Stück es ist, denn es ist ein Musikstück über die antiken Weltwunder. Und dann legen sie praktisch diese Symbole, die sie am Anfang hatten, was sie als Sternbilder erstmal identifiziert haben, auf eine Europakarte, wo sie dann sagen, ah, okay, genau da wären die Weltwunder und es ist deckungsgleich, nur dass halt eins fehlt und das ist die Pyramide von Gizeh und deswegen gehen sie jetzt auch dorthin.
Ja.
Genau. Die Attentäterin ist derweil im Vatikan und scheinbar weiß der Vatikan oder Teile des Vatikans, dass es diesen Jungbrunnen gibt und sind auch sozusagen so die Hauptbeauftragte, dass das nicht gefunden wird. Und sie bekommt irgendwas mit. Ich weiß nicht, sieht man es da schon? Ich glaube, es wird als Schlüssel bezeichnet.
Später, später.
Genau, aber sie kriegt irgendwas mit, wo man weiß, ah, okay, das ist wichtig.
Ja.
Genau. Sie sind jetzt dann in Ägypten und gehen zur Pyramide. Der ansässige Experte ist sehr begeistert, dass jetzt hier was passiert, dass man was machen kann.
Mhm.
Und der Korver versucht, alles ein bisschen zu beschleunigen. Die anderen sind eher nicht so begeistert, wie es gerade, also besonders die Charlotte nicht, dass es jetzt halt so sehr rabiat zugeht. Da ist jetzt auch ein Sicherheitsteam mit dabei, aus harten Typen, sagen wir mal. Und während die anderen innen sind, um den Schatz zu suchen, sind halt auch noch welche außen geblieben.
Ja.
Und dann taucht auch noch Interpol auf. Die hissen erstmal die weiße Fahne, um zu verhandeln. Aber man erkennt, ein Sturm zieht auf. Und es kommt dann auch zum Kampf zwischen Interpol und den außen verbliebenen Truppen von, weiß nicht, Privatsoldaten. Genau. Dann tauchen auch noch die von diesem Wächter des geheimen Pfades auf. Die halten sich allerdings erstmal bedeckt. In der Kammer finden sie ein rundes Gefäß und eine Klangglocke an der Decke. Die Charlotte gefallen die Waffen nicht, die jetzt mit dabei sind, überall. Und während alle streiten, ob jetzt hier was gesprengt wird, verdreht wird oder sonst was gemacht wird, geht jetzt erstmal der Thomas in seinen Brain-Mode und er spielt dieses Lied, also diese Notenfolge, die sie da gefunden haben.
Mhm.
Und dann fängt sozusagen die Pyramide an zu vibrieren, das Gestein und alles Mögliche. Das sind auch so Rohrleitungen, die auch noch mit zusätzlich vibrieren. Und dadurch bewegt sich dieser Stein weg. Und es öffnet sich eine Tür oder ein Loch sozusagen. Weiß nicht, ein Loch, ich glaube schon. Und mit einem Aufzug geht es dann nach unten.
Genau da, ja, genau. Ja.
Dann tun sich jetzt diese Wächter des geheimen Pfades mit einschalten in den Kampf außen und schalten erstmal die Soldaten teilweise aus. Und der Murph hat sich auf die Interpol-Seite geschlagen. Und der Interpol und die Attentäterin, also der Polizist,
arbeiten zusammen, ja.
Arbeiten jetzt zusammen, genau, als Team.
Ja.
Unten stehen sie dann vor einer Sackgasse.
Mhm.
Und die vier Enden der Welt umgeben den Baum des Lebens. Und mit einer Bernstein-Kugelbahn öffnen sie dann die Tür.
Kugelbahn, das ist witzig.
Ist doch eine.
Also, nee, die siehst du nicht. Die werfen einfach irgendeine Kugel in dieses Loch rein.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Die Frage ist...
Hätte es jede Kugel sein können?
Ja.
Das heißt, du gehst erstmal hoch und sagst, ich bräuchte eine Kugel, die ist so, aber du weißt nicht, wie groß sie sein.
Woher hat sie die Kugel überhaupt?
Die war in dem einen Gefäß drin.
Ah, okay.
Aber weißt du was? Das erinnert mich so ein bisschen an den Schlüssel unter der Fußmatte. Wenn du nicht willst, dass hier jemand reinkommt, warum legst du den Schlüssel direkt daneben? Dann brauchst
du aber reinkommst.
Ja, aber dann brauchst du diese Geheimtür nicht.
Ah. Nee, eigentlich nicht.
Außerdem ist es wie so ein Automat, dass du ihn dann unten irgendwann aufmachen musst, weil du keine Kugeln mehr hast.
Da kommen 100 Kugeln raus.
Ja, genau.
Der Hausmeister von denen, also der tut mir auch leid.
Ja, der tut mir sehr leid. Besonders, weil ihm ständig sein Treppenhaus verschwinden geht.
Das geht weg und rein. Ja.
Genau. Genau. Dahinter ist ein Loch und sie aktivieren die Redstone-Treppe. Und
Redstone-Treppe.
Ja, der Mechanismus finde ich sehr spannend, was sie da veranstalten, aber ist ja...
Ja.
Die zurückgelassenen Soldaten werden erstmal überwältigt von diesem Koop zwischen den Attentäter und der Polizei und die kommen jetzt dann den Schatzjägern immer näher und näher. Unten finden sie dann die Schatzjäger finden diese Quelle und Colbert wird enttarnt und schießt auf Luke, damit er jetzt gezwungen ist, das Wasser zu trinken.
Ja.
Er berührt das Wasser und er wird, sagen wir mal, so ein bisschen auramäßig von diesem Wasser umhüllt und schwebt in der Mitte der Quelle. Mhm. Er macht das fast... Er ist kurz davor, diese Macht komplett anzunehmen, aber er lässt es dann, weil er merkt, dass er damit den anderen die Lebenskraft nimmt und wird sozusagen deswegen einfach nur geheilt, aber wird deswegen nicht unsterblich.
Richtig.
Der Colbert will nun auch davon was haben und aktiviert es halt mit seinem Blut, weil man sozusagen kurz Blut geben muss, dass es funktioniert.
Mhm.
Doch wer aus dem Brunnen trinkt und sich selbst liebt, der wird halt sterben.
Ja.
Genau. Und die, wenn man halt sozusagen jemand anders liebt, dann würden halt die sterben. Das ist sozusagen, du verlierst das, was dir am liebsten ist.
Mhm.
Die Attentäterin hat jetzt eben diesen Schlüssel bekommen vom Vatikan und tut damit den Brunnen zuschließen. Und alle fliehen und Luke wird von ihr noch sogar noch zwischendrin gerettet. Dann sind alle oben und die Charlotte kann mit Interpol sozusagen verhandeln, dass ja, wir haben jetzt den Schuldigen, wir wissen, wer schuld ist, den könnt ihr jetzt sozusagen hier in eure Akten reinschreiben. So ein bisschen wie bei Schatz der Tempelritter, einer muss ins Gefängnis.
Ja, ja, klar.
Nur, dass es langt, dass er tot ist. Also von dem her.
Ja.
Und Luke und die Attentäterin kommen sich etwas näher und das Team will jetzt etwas Neues suchen. Also ein kleiner Cliffhanger vielleicht für einen weiteren Teil. Wir wissen es nicht, aber das ist das Ende des Films.
Mhm.
Genau.
Highlights.
Ja, das war der Film. Hast Highlights, wenn es denn Highlights gibt. Was ist dein Lieblingsmoment?
Also Highlight, wenn man Highlight. Mir hat es sehr gefallen mit dem das erste Mal, wo sie über den Schatz sprechen, wo die Charlotte reinkommt zu dem Team und wo dann auch der Colbert das erste Mal da ist und sie das machen
mit Carver.
Carver, auch gut. Mit diesen Sternzeichen und so und den Bildern und dann darauf kommen, dass es ja ein ganz anderes ist. Das fand ich ganz cool.
Okay. Bei mir war es die Rollerszene am Anfang.
Ja, dann die Verfolgungsjagd.
Ja. Ja. Die war ganz witzig.
Ja, natürlich witzig war auf jeden Fall.
Wie er halt auf diesem Roller sitzt.
Ja, genau. Ja, war schon cool.
Dann Lieblingszitat?
Das, wo ich vorhin gesagt habe, wo er so aufzählt, auf was er alles achten soll. Also okay. Apokalyptische Reiter oder
Legionäre. Bei mir ist es, im Leben geht es um Abenteuer.
Mhm.
Genau.
Der kritische Salon.
Ja. Wie findest du die Dynamik zwischen den Geschwistern?
Das ist keine Dynamik.
Finde ich auch nicht. Ich habe das Cover erst gesehen, habe auch keinen Trailer gesehen und dachte mir dann eigentlich, okay, die zwei sind zusammen und es ist so ein bisschen wie Mumie 2.
Ja.
Das habe ich gedacht, dass jetzt mich aber erwartet. Aber
selbst das, ich mag halt Natalie Portman wirklich so gar nicht. Ich finde, das ist eine schreckliche Schauspielerin und ich hoffe auch, dass sie nie wieder Jane Foster spielt. Ne? Weil auch in Thor 4 war die so anstrengend.
Ja, ja.
Sehr, sehr anstrengend. Die einzigen drei Filme, wo sie nicht genervt hat, und selbst, naja, obwohl da hat sie auch schon genervt im ersten, weil sie alles besser weiß und alles besser macht.
Ja.
Und ich bin Frau und ich kann doch alles alleine machen. Star Wars. Als Padme Amidala. Da geht's noch in Ordnung. Also im dritten ist sie am besten, im zweiten nervt sie, weil sie die große, ja.
Darf ich sagen, dass mir sie am besten in Clone Wars gefällt, weil es da nicht...
Die Frage ist, spricht dann Natalie Portman sie?
Ja.
Sicher?
Hundertprozentig.
Ganz sicher?
Hundertprozentig.
Weißt du, warum bist du dir sicher?
Weil ich mir da sicher bin. Es ist auf jeden Fall die gleiche deutsche Synchronschausprecherin. Ich bin mir hundertprozentig sicher.
Ja, das hat damit nichts zu tun, Mann. Dir ist schon klar... Wie teuer so eine Natalie Portman ist für 8 Staffeln. Und die kommt gefühlt in allen 3 Episoden in.
Nee, so oft kommt die nicht vor.
Padme Amidala.
Kommt nicht so oft vor. Gespielt von.
Nein, nicht gespielt. Sie muss synchron.
Nee, ist glaube ich eine andere. Da stehen ein paar mehr da. Nee, gut, ist da was. Ja, was ist das auch für eine Synchronwelt da? Das ist doch scheiße.
Der Partner mit der Catherine Tabor. Ich weiß nicht, ob das der Kosename ist von Natalie Portman. Ah, ich glaube nicht, dass das Natalie Portman ist, oder? Ist das Natalie Portman?
Ja,
ich habe irgendwie meine Brille gerade nicht auf.
Das sind scheiße.
Ja, ist scheiße.
Deswegen schaue ich keine Serien und Filme im Original.
Scheiße.
Ja, ist nicht. Scheiße. Finde ich nicht gut.
Scheiße.
Das sind Gründe, warum man es nicht im Original anschaut. Das ist halt die deutsche Synchronlandschaft. Um einiges.
Ja, weil die Junge, die verdienen, keine Ahnung, Taui pro, nicht einmal Tausender pro so ein Ding.
Ja, wahrscheinlich.
Die verdienen einfach kein Geld.
Je nachdem, wie viel.
Mich interessiert eins.
Was denn?
Anakin Skywalker. Okay, Folge 7, 11. Okay. Ja, wer Anakin Skywalker spricht. Hayden Christensen ist das für eine Folge.
Für eine Folge spricht er den in Clone Wars.
In 7, 11.
Ernsthaft? Ja, weil es die letzte Folge ist.
Nee.
Ist nicht doch 7, ist doch die letzte.
8. 8?
Nee.
Ich glaube schon 8.
Nee, Clone Wars hat nur 7.
Ja,
ich
stimmt, 7.
Ich habe oben 5, dann kam der 6. und dann gibt es die 7.
Warte mal. Ja, 7 Staffeln, warte mal.
Ja. Und in der letzten Folge ist der Übergang.
Nein, aber 7, 12 ist die letzte Folge.
Aber warum spricht das dann in
ich weiß es
was
nicht.
Hast du gesagt? 11.
7, 11, ja. Ich glaube, da war, ist ja schon Darth Vader und irgendwie sowas.
Das kann sein. Der hat doch, das kann sein. Ist da nicht nochmal sowas mit wie heißt sie? Ahsoka, wo sie nochmal irgendwas macht?
Ist ja auch egal. Ja, so, der schon, Film ist kacke, können wir uns drauf einigen. ich habe mich wirklich auf den Film gefreut, wegen Guy Ritchie, John Krasinski. Aber es ist eine Enttäuschung. Vor allem die Szene da mit den Thailändern und der Polizei, Interpol vor allem, ne? Die kommen da zu 10 reingestürmt, Interpol. Und dann kommen da 10 Thailänder rein und sagen, Polizei, Hände hoch. Und das machen die auch noch.
Ja.
Vor allem, warum haben die keine Rückendeckung von irgendjemandem? Oder warum sind da nicht irgendwie 5 Transportwägen draußen, wo dann mal 10 Leute aufpassen?
Ja, wie halt bei dem Luki. 3 gehen rein, 20 sind außen.
Ja.
Ja.
Und dann auf dem Fluss. Der Fluss ist nicht besetzt.
Ja, natürlich.
Also, oh. Ja, nee.
Und sie schaffen es zwar, sie sagen ja nicht, nehmt den fest auf dem Flughäfen, sondern sie sagen, wir überwachen jetzt, wo er mit dem Flugzeug hinfliegt. Der, weil sie wissen ja, dass der mitmacht.
Ja,
ja. Ja, ist das total
lustig. Und was mir jetzt aufgefallen ist, während der Erzählung, der Mother's Milk, also der Murph, musste immer draußen warten.
Hm.
Bibliothek musste draußen warten.
Ja, immer, ja.
Dann im Museum beim ersten musste er draußen warten, beim Tauchen musste er draußen warten.
Ja.
Bei der Pyramide musste er draußen warten.
Ja.
Schade halt. Der hat eigentlich nichts erlebt.
Nee, er hat gar nichts erlebt. Er ist einfach nur da.
Er ist dabei gewesen.
Er ist der Typ im Stuhl, aber mit dabei.
Der ist der Typ im Stuhl ohne Stuhl.
Ja, genau.
Ja, genau. Nee, also Kritik, ja, es ist
schwach.
Sehr schwach.
Mir fehlt auch so dieses Heroische so ein bisschen. Weißt du?
Das hat er doch.
Nein, nicht so, also ich muss es halt leider vergleichen mit dem Vermächtnis des Tempelritter. Wenn ich mir dann, also diese Szene, wo sie dann endlich den Schatz finden.
Ja, aber du da, das ist was anderes. Ich vergleiche es nicht mit Vermächtnis des Tempelritter, muss es eher mit Indiana Jones vergleichen.
Ja, da hast du recht. Weil für mich, das ist ja wirklich was, sie finden was und gut ist.
Ja.
Und hier ist es ja mehr so ein Mysterium, das sie aufdecken, aber sie lassen es ja dann auch dort.
Ja,
ja, ich verstehe schon.
Genau.
Aber, man könnte diese Dynamik und dieses, dann wo er diese Pfeife auseinanderbaut und dieses Tor öffnet, vorher nochmal diese Pause mit diesem Musikklang, sowas wäre halt cool gewesen, sowas, dass man nochmal Spannung aufbaut. Und nicht nur diese Redstone-Treppe, die rausfährt und wieder reinfährt.
Abschlusszeugnis.
Okay, kommen wir zu unserer Bewertung.
Ja.
Regie.
6.
Habe ich auch. Drehbuch.
5.
Habe ich eine 6. Schauspiel.
5.
Habe ich auch eine 5. Kamera, Animation.
6.
Habe ich auch. Ausstattung, Set und Make-up. Habe ich eine 6?
Ich habe eine 5.
Effekte, habe ich eine 6?
Ja, ist okay, 6.
Auch Musik?
4.
Habe ich eine 5? Kommen wir bei dir auf eine 5,4, bei mir auf eine 5,7 und genau dies würde auch dem Film geben, eine 6.
Passt.
Mehr nicht, mehr, ja. Ist eine Frechheit. Genau, Fazit.
Ich bin erstaunt, dass er so oft angeschaut wurde.
Es ist für mich der schlechteste Guy Ritchie, obwohl ich gar nicht mal Guy Ritchie hat, sage ich sogar, hat das Beste draus gemacht, was man draus machen kann.
Das finde ich immer das Spannende. Ich würde am liebsten eigentlich dann beide Versionen sehen. Wenn, ja. Und ich sag mal so, er ist eigentlich nur der, der das Restaurant übernommen hat.
Ja.
Ja, kann man nicht mehr draus machen. Dann.
Nee.
Ja. Essen bleibt das
Gleiche. Ich sag, das ganze Budget war schon ausgeschöpft.
Ja, halt nur noch vielleicht zwei Nachdrehs
oder Nachdrehs so. Und halt
Cutten.
Cutten und CGI und so.
Ja.
Ja. Genau. Bewertungen. Google, also ich musste jetzt bei Google-Bewertungen, kannst du anscheinend Filme bewerten, bei Google.
Mhm.
Da habe ich eine rausgesucht. Absoluter Schmarren. Reine Zeitverschwendung. Billige Version von Indiana Jones und Highlander. Dieser Film kann vielleicht Fünfjährige begeistern.
Highlander? Ach ja, wegen Unsterblichkeit. Ja, 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 klar. Ja.
Dieser Film kann vielleicht Fünfjährige begeistern.
Ja, wegen der Aura, ja. Ja.
Okay.
Ja, also ich sag mal so, ich würde ihn jetzt nicht anschauen nochmal wollen.
Ich habe ihn jetzt nochmal ein zweites Mal angeschaut, weil es halt das letzte Mal schon mal ein wenig her war.
Ja.
Einfach nochmal zum Auffrischen, aber...
ja, es bietet jetzt nicht halt die Welt, sagen wir es mal so.
Nee.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut, dann schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.
Genau.
Folgt uns auf Instagram.
Richtig.
Gebt 5-Sterne-Bewertung.
Immer.
Und dann hören wir uns, wenn sie da ist.
Super Streaming Brothers.
Richtig.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.